Und hier geht's weiter in der zweiten Stunde vom WIP, Vormittag im Programm. Ich bin heute die Vertretung für Carsten und möchte natürlich so viel wie möglich Elemente der Sendung beibehalten, unter anderem auch das Montagsgespräch. Und dazu habe ich heute eingeladen Nicola Jones, die, man kann fast noch sagen, neue Leiterin vom Goldenen Spatzen. Aber erstmal hallo, Frau Jones.
Guten Morgen, hallo.
Ja, neu eigentlich nicht mehr so richtig. Sie machen es jetzt zum zweiten Mal und der Vertrag wurde ja, glaube ich, schon 2016 unterschrieben. Also das ist ja alles schon ein Weilchen her. Aber trotzdem gibt es so Sachen, wo man sich noch so reinfrickelt, ist vielleicht das falsche Wort, aber man wird wahrscheinlich immer mal wieder noch ein paar neue Sachen entdecken.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, so ein Festival, wenn es auch, es ist ja eine Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, auf die wir dann natürlich sehr, sehr intensiv hinarbeiten. Aber natürlich entdeckt man auch im zweiten Jahr noch viele Dinge, die jetzt noch nicht so routiniert sind, wo man sich einspielen muss. Wir haben auch neue Leute im Team, das muss alles integriert werden und natürlich auch neue Ideen, neue Veranstaltungskonzepte entwerfen und einbringen in das Festival. Das kann man nicht so als routinierte Arbeit, die man jeden Tag macht, sondern das ist tatsächlich insbesondere vor dem Festival immer wieder noch eine Herausforderung.
Wie ist das eigentlich? Ich meine, jetzt ist ja schon eine Weile her, Sie sind jetzt auch bekannt im Team. Wenn man sich das erste Mal vorstellt, man muss ja auch erstmal so ein bisschen den anderen auch erstmal vertrauen, die vom Team auch schon länger da sind, dass man nicht gleich so sagt, so hallo, ich bin die Neue und wir machen jetzt erstmal alles ganz anders, sondern man muss ja erstmal viel zuhören wahrscheinlich.
Ja, das war ganz wichtig, denn ich wollte und das ist auch essentiell, dass man das Team, was da ist, erstmal kennenlernt und sich auch im ersten Jahr voll auf die Menschen verlassen kann, die das ja natürlich auch schon eine Weile länger machen als man selbst. Andererseits gibt man natürlich, wenn man neuer reinkommt, auch nochmal andere Impulse. Und das versuche ich natürlich auch mit neuen Ideen, Anregungen zu geben, dass dann auch das Team sagt, ja, das könnten wir vielleicht auch umsetzen. Und so nähert man sich einander an, lernt sich kennen und vor allem baut dann Vertrauen auf. Und ich glaube, das ist ein Prozess, das schafft man nicht einfach in einer Woche oder zwei, sondern das kommt und man muss sich da auch miteinander zusammensetzen, reden und gemeinsam das Festival gestalten, denn alleine ist das nicht zu schaffen.
Das hat ja viel mit gutem Führungsstil zu tun.
Ja, also das stimmt und ich habe ja vorher selber noch nicht in einer Führungsposition erstmal so gearbeitet und dann muss man erstmal seinen eigenen Führungsstil auch finden und gucken, wie man damit umgeht. Ja, das ist richtig.
Wir haben Sie heute oder ich habe Sie heute auch eingeladen, weil wir so ein bisschen zurückschauen wollen, so ein bisschen ja auch mal auf Ihr Leben gucken wollen, also Ihr berufliches Leben. Und interessant ist, ich habe erstmal gesehen, so vom Alter her, wir jetzt nicht über das Alter sprechen, keine Sorge, wir sind genauso
nicht
alt.
So schlimm.
Und da habe ich so gedacht, ach interessant, also wenn man könnte die Leben auch tauschen, Sie könnten jetzt auch bei Radio Frei moderieren und ich könnte jetzt theoretisch, ich werde es nicht mehr werden, aber ich könnte theoretisch
wir können
auch.
Können wir mal tauschen, wir tauschen mal für einen Tag.
Für einen Tag, da sehen wir mal, wie die Arbeit des anderen
richtig
ist. Und zweite Gemeinsamkeit ist, wir haben im Osten Medienwissenschaft studiert. Also das wäre jetzt so, Sie haben in Leipzig das studiert,
genau.
Ich habe es in Jena studiert und da wäre vielleicht auch die erste Frage, wie Sie drauf gekommen sind. Bei mir war es so, irgendwas mit Medien war damals eben angesagt. Das war nicht die echte Leidenschaft. Weiß ich, wie es bei Ihnen war?
Also ich muss es jetzt zugeben, ich glaube, irgendwas mit Medien war schon auch die Idee. Also auch mit der Idee bin ich auch erstmal an die Studiensuche rangegangen und habe mich dann beraten lassen, damals beim Arbeitsamt. Ich habe in Neumünster in Schleswig-Holstein Abitur gemacht und da gab es eine Studienberatung und da habe ich dann so ein bisschen mein Profil erklärt, gesagt, ja, möglicherweise auch Journalistik, das stand bei mir auch als Interessensgebiet ganz hoch. Und dann hatte mir der höfliche Mensch beim Arbeitsamt hat mir dann in der Studienberatung hat mir dann einfach verschiedene Studienorte, wo man eben Publizistik studieren kann oder Journalistik und hatte mir einfach so eine Liste mit Städten und Studiengängen rausgesucht und da war eben unter anderem Leipzig dabei und dann hat er aber gesagt, na also im Osten, ne? Und habe ich gesagt, na, das waren ja meine Wurzeln, ich komme aus Halle-Saale und für mich hatte das gleich Appeal, weil das ja auch relativ neu war zu diesem Zeitpunkt. Das war ja, wann war denn das?
Ja, das muss so 96, 97, ich weiß nicht genau, also bei mir war es 97 und da wurden die ganzen Studiengänge frisch eingeführt.
Genau.
Also das war wirklich so ab 95, 96, 97 gab es die dann das erste Mal.
Ja, ich habe 94, ich bin glaube ich doch ein bisschen älter als Sie.
Ich habe oder ich habe länger mit der Schule gebraucht,
das lassen wir offen. Nee, ich habe 94 war das, genau. Und da war glaube ich dieser Studiengang Kommunikations- und Medienwissenschaften gerade ein Jahr alt. Und das hat mich auch gereizt, weil ich gedacht, das ist neu, da sind bestimmt neue Professoren, Leute mit guten neuen Ideen. Und da war für mich eigentlich relativ klar, dass ich sehr gerne nach Leipzig gehen möchte. Und so, habe mich da auch beworben dann.
So, trotzdem, wenn wir in Städten mal bleiben, also Halle, sind Sie aufgewachsen? Ja, Halle
an der Saale? Ich bin da geboren, ja, und habe dort eine Weile gelebt, also bis zu meinem 6. Lebensjahr ungefähr.
Hm? Und dann haben Sie rüber gemacht, also Sie mit Ihren Eltern?
Ja, ja, meine Eltern sind ausgereist tatsächlich aus der DDR 1983. Und dann waren wir erstmal im Westen und sind da auch an verschiedenen Orten erstmal heimisch geworden. Ich bin relativ viel umgezogen in meiner Jugend und meiner Kindheit.
Wie groß ist denn Neumünster eigentlich?
Da fragen Sie mich was. Ich glaube so 70, 80.000 Einwohner.
Ach, immerhin, okay.
Also, zwischen Kiel und Hamburg. Also.
Okay. Mhm. Nee, ich frage, dann kommen wir später noch darauf zurück, wegen Kinosituation. Also Kino hat es da auch gegeben. Also,
ja, 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 da gab es Kino und es gab ja auch, Kiel ist relativ nah dran. Also ja, wenn es da nicht war, konnte man auch in die nächste Stadt, sich größere Stadt dann auch fahren.
Mhm. Kehren wir zur größeren Stadt Leipzig zurück. Studium darf man nicht vergessen aus heutiger Sicht, 94, das war nur 5 Jahre nach der Wende, 4 Jahre nach der deutschen Einheit. Ich sage das deswegen, weil man das auch in Jena später gemerkt hat, im Studiengang, da war noch einiges improvisiert, die Gebäude wurden gerade neu gemacht, es wurde viel neu gebaut, viel neu eingerichtet, was ein Vorteil war, also teilweise, weil man dann mit der neuesten Technik schon umgehen konnte. Wie haben Sie das Studium erlebt damals?
Also ich fand das wahnsinnig aufregend, nach Leipzig zu kommen, weil das war noch in so einer Phase, wo man das Gefühl hatte, es ist noch ganz viel erlaubt und noch nicht so viel verboten. Und es war erstmal mit der Wohnsituation ein bisschen schwierig, aber nach und nach verbesserte sich das und vor allem war es natürlich auch günstig, das darf man nicht vergessen. Aber es gab zum Beispiel in meinem ersten halben Jahr, glaube ich, hatte ich kein eigenes Telefon in der Wohnung, weil es einfach noch nicht, es gab einfach nicht genug Leitungen. Ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich bin dann wirklich immer noch zur Telefonzelle gegangen, um irgendwie zu telefonieren und man konnte auch nicht untereinander sich so telefonisch verabreden, aber das hatte den Vorteil, dass ganz viel spontan passiert ist. Also Leute sind einfach vorbeigekommen, haben geklingelt oder haben Zettel an die Tür gemacht, wir treffen uns heute da und da. Also es war eine andere Form der Kommunikation am Anfang. Das hatte was, wo durchaus Abenteuerliches und ich fand das sehr spannend, diese Atmosphäre auch zu genießen. Also ich fand das sehr gut.
Mitunter war das auch verbindlicher, wenn man gesagt hat, am Montag, wir treffen uns am Freitagabend um 20 Uhr, dann ist man dann auch gekommen, weil man sich vorher nicht nochmal anrufen konnte.
Ganz genau, also man musste sich an Verabredungen halten, konnte nicht mal schnell SMS schreiben und sagen, nee, klappt jetzt doch nicht. Also das fand ich toll und ich habe auch sehr schnell den Anschluss gefunden und man hat dann auch gesehen, ja, da kamen auch viele Studierende, die dann eben vorher jetzt nicht in der DDR oder da keinen Bezug hatten, auch nach Leipzig und die haben das teilweise auch ähnlich empfunden und dann bilden sich ja auch so Freundschaften und für mich war das irgendwie auch so ein erster, weil ich ja auch ursprünglich aus dem Osten kam und auch so Wurzeln da hatte, war das ein toller verbindender Moment, dort zu studieren und auch mit Leuten aus Ost-West zusammen dort dieses Studium zu machen.
Ist eigentlich manchmal so, wenn Sie jetzt heute so, sind Sie ja auch viel unterwegs, haben viele Kontakte, dass Sie manchmal, so geht es mir, dass ich denke, ach, mit dem habe ich doch zusammen studiert und jetzt ist er hier zufällig mein Verhandlungspartner.
Ja, das passiert. Also gerade aus dem Leipziger Umfeld sind viele Leute natürlich im Medienbereich geblieben. Na, in Leipzig gab es ja auch das erste Uniradio Mephisto, was da gegründet wurde, wo viele von meinen Kommilitonen sehr viel Zeit verbracht haben.
Sie haben es nicht gemacht?
Ich habe mit Radio am Anfang nicht so viel Berührung gehabt. Aber ich hatte viele Kommilitonen, die da ganz viel Zeit und auch Nächte reingesteckt haben, um da Radio zu machen. Und das für die war das ein unheimlich aufregendes Projekt. Und wir haben das natürlich auch in dem Studiengang mit viel Stolz betrachtet, weil das ja auch so ein Pilot war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, und da trifft man auch heute noch Leute, die dann eben entweder im journalistischen Bereich jetzt weiter tätig sind oder eben im weiteren Umfeld, wo man sagt, ah ja, wir kennen uns, sind auch einige Filmproduzenten geworden oder arbeiten beim Fernsehen. Ja, das stimmt.
Mir ging es so, ich weiß nicht, wie der Studiengang in Leipzig so aufgegliedert war. Bei uns war noch alles ziemlich chaotisch 1997. Ich habe erst während des Studiums so mitbekommen, darauf könnte ich mich spezialisieren. Also mir ist dann erst währenddessen so zufällig das Radio in Schoß gefallen. Mhm. Weil bei uns war es, ehrlich gesagt, zu allgemein gehalten. Es war so ein bisschen Filmwissenschaft, es war so ein bisschen Medienforschung. Es war von allem was mit dabei, was natürlich dazugehört. Mhm. Aber ich war lange Zeit unsicher. Ich weiß nicht, wie schnell Sie Ihr Thema gefunden haben, so Medienpädagogik und so, ob das dann auch irgendwann kam oder...
Ja, hat auch eine Weile gedauert. Also man musste im Grundstudium erstmal auch alle Bereiche durchlaufen. Das war bei uns genauso. Es gab eben Kommunikationswissenschaften, Filmwissenschaft, es gab Medienpädagogik, empirische Forschung und auch schon den ersten Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und PR zum Beispiel.
Da war Leipzig weiter, das hatten wir nicht.
Genau. Und da habe ich erstmal in den vielen Bereichen auch, also erstmal im Studium natürlich was gemacht. Ich habe dann auch ein Praktikumssemester eingelegt und überall mal reingeschnuppert. Und habe auch gemerkt, ja, mit der Journalistik, was ich erst dachte, das ist so meins, das hat mir Spaß gemacht, aber es war nicht auf dem ersten Punkt, wo ich dachte, das liegt mir jetzt wirklich so, dass ich das weiter verfolgen möchte. Und dafür ist ja auch so ein Studium, wenn man Praktika machen kann, auch wichtig und gut. Und bin dann in der Medienpädagogik eigentlich, einfach auch thematisch, weil mich das interessiert hat, habe mich dann da im Hauptstudium spezialisiert und dort auch meine Scheine und auch meine Magisterprüfung gemacht dann am Ende.
Mhm. Und was war Ihr Thema, Magisterprüfung? War das schon Kinderfilm? Was ja, Jugendfilm?
Nee, ich habe damals geschrieben, interessanterweise, über das Internet als Lehrmittel an einer Hauptschule.
Ah,
ja, also das war, ging schon um Lehrmethoden und dann war ja die, es war ja dann schon, dass so diese Initiativen Schulen ans Netz gegründet wurden, dass die ersten Schulen tatsächlich auch Computerräume und Internetverbindungen hatten und es ging eben darum, wie kann man das im Unterricht sinnvoll einsetzen, auch in verschiedenen Schulformen eben. Und was kann man damit machen, um Schülerinnen und Schüler zu begeistern für ein Thema.
Also merken wir uns auch am Abschluss, Magister gibt es ja heute nicht mehr, heute Nein. Bachelor, Master und so weiter. Also wir sind so die letzte Generation, die noch mit Magister abgeschlossen hat. Dann hatten Sie das fertig und ja, und dann? Wie, das war ja immer die Frage. Also bei mir war es ja auch dann. Ich habe immer gedacht, und jetzt? Ich habe erstmal noch ein paar Praktika gemacht, aber vielleicht ging es bei Ihnen schneller.
Also dann ist einfach was passiert, was man ja manchmal im Leben, kann man nicht immer alles planen. Man kann planen und sagen, das werde ich oder das mache ich. Und ich war nämlich auch genau wie Sie. Ich habe gedacht, ich mache mein Studium fertig und dann gucke ich auch nochmal, ob ich nicht noch ein Praktikum machen kann. Gerade Bereich neue Medien war ja um 2000, da war ja der erste New Economy Hype, war ja gerade schon am so langsam am Abebben. Aber natürlich ist da viel entstanden derzeit und dachte, das ist vielleicht auch noch ein Bereich, den ich mich auch nochmal angucken muss. Und dann ist aber was ganz anderes passiert. Ich habe einfach über eine Freundin, die schon ein Jahr vor mir fertig war, die hatte gesagt, ja, also es ist so, bei PricewaterhouseCoopers, die suchen noch Leute. Und da habe ich erstmal gedacht, das, ja, was passiert? Ja, also ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an, ich höre mir das mal an. Und dann stellte sich immer raus, dass eben für den Bereich der Förderung Pricewaterhouse eben bestellt war als Wirtschaftsprüfer, um immer die Kalkulation zu prüfen und um die Projekte zu prüfen. Und das war was sehr, was hat einfach was mit Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung zu tun. Aber es hatte eben auch sehr viel mit dem ganzen organisatorischen, rechtlichen Bedingungen im Rahmen einer Filmproduktion zu tun. Und ich habe mich da beworben.
Aber die sitzen doch, also hatten die eine Dependance in Deutschland schon und die sitzen noch in den USA.
Ja, nee, die sind ja in ganz Deutschland, gibt es überall Niederlassungen, genau. Und in diesem Fall war das so, dass ich habe mich da beworben und habe natürlich gedacht, naja, ich probiere das mal, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass das klappt. Aber tatsächlich war es so, dass sie mich eingeladen haben und ich dann auch den Job bekommen habe. Und obwohl ich natürlich gesagt habe, also wissen Sie, wenn Sie mich jetzt fragen, weil also ich hatte nicht Betriebswirtschaft studiert, dass ich da das und dann haben die gesagt, wissen Sie was, da wird wieder, das ist ganz, Sie haben einen ganz guten Background und den Rest ist Training on the Job. Und so ist es dann auch gekommen.
Wow. Es ist ja auch mal eine gute Taktik. Was ist Taktik? Aber warum soll man auch was vorgeben, was man sowieso dann nicht halten kann? Man kann ja schlecht sagen, ich bin die perfekte Buchhalterin. Wahrscheinlich haben die genau das sogar geschätzt.
Ich kann gut sein. Ich glaube, die haben damals aus verschiedenen Bereichen Leute auch gesucht. Und es war, wie gesagt, noch die Ausläufer der 2000er, wo wirklich auch viele Leute in diesem Bereich anscheinend eingestellt worden sind. Und ich habe die Chance gehabt dann und habe dann gedacht, ich mache das. Ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Ich bin auch so ein Mensch. Manchmal, wenn sich was ergibt und man denkt, das kann man jetzt auch nochmal mitnehmen, auch als Erfahrung, dann war das in dem Moment einfach, das kam so, ja, dann habe ich auch gleich, bin wirklich auch gleich vom Studium dann nach München erstmal gezogen. Und dann war das eine Lehrzeit für mich. Und,
so. Weil das immer so abstrakt klingt. Was muss man da zum Beispiel machen? Angenommen, Sie sind dann früh ins Büro. Was macht man da? Also kann man das überhaupt so in einzelnen Schritten so zusammenfassen? Ja, wenn Sie sagen, ja. Sie haben in der Bäckerei gearbeitet, da habe ich immer eine Vorstellung von. Aber hier ist das ist immer so ein bisschen ein abstrakterer Beruf.
Ja, das stimmt. Also am Anfang habe ich mir erstmal, es gibt ja Vorgaben und Gesetze. Es gibt zum Beispiel ein Filmförderungsgesetz. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Also das heißt, man befasst sich erstmal mit den rechtlichen Voraussetzungen für Filmförderung, mit den Grundsätzen der sparsamen Wirtschaftsführung. Das klingt jetzt alles wahnsinnig spannend, ich weiß. Aber dann gibt es natürlich, die einzelnen Länderförderer haben auch ihre Regularien, ihre Vorgaben, was eingehalten werden muss, damit man Förderung erhalten kann, welche Verpflichtungen sich für den Antragsteller und dem Förderempfänger eben ergeben. Und das habe ich erstmal gelernt, aber dann im Großen und Ganzen kriegt man dann einen großen Stapel Papier auf den Tisch. Und man denkt ja immer, der Film ist immer was ganz Kreatives und da passieren wahnsinnig kreative Sachen und das stimmt auch. Aber für den Produzenten ist es in der Regel erstmal ein wahnsinniger Aufwand, das Ganze erstmal überhaupt finanziert zu bekommen. Und dahinter steckt ein Regelwerk, Verträge mit Sendern, Verträge mit Verleihern, mit anderen Förderpartnern. Also das ist ein Riesenstapel Papier. Und man muss natürlich auch eine Kalkulation machen. Man muss nämlich gucken, wie viel Geld kostet mich denn mein Film und wie kriege ich das nachher finanziert. Und das alles versteckt sich dann in einem großen Stapel. Und dahinter sind Verträge, da ist auch ein Drehbuch dabei, da ist eine Kalkulation dabei, da ist ein Finanzierungsplan dabei. Und das landet dann bei so einer Wirtschaftsprüfung auf dem Tisch und das guckt man dann durch und prüft das auf Plausibilität.
Und dann wird es quasi weitergereicht an die entsprechende Filmförderanstalt.
Also genau, dann wird sozusagen, also damals war so, hat man eben noch Gutachten geschrieben für, ob das alles plausibel ist und damit die Förderung eben eine gute Grundlage hat, zu haben, ja, das Projekt ist gut aufgestellt, wir können unser, das sind ja öffentliche Gelder, ne, Steuergelder in dem Fall, dahin geben und ja, und dann so hat, und dann am Ende, wenn das Projekt fertig ist, wird dann abgerechnet und dann wird geguckt, ob das Geld auch ordnungsgemäß verwendet wurde.
Und das hat wirklich Spaß gemacht?
Es war einfach eine unheimlich gute Grundlage, für das zu verstehen, was im Hintergrund bei Filmen passiert. Also und das Gute an dem Job war ja, dass wir ja trotzdem Kontakt zu den Produzenten noch hatten. Die haben sich nicht immer gefreut, wenn man kam und gesagt hat, ich mache jetzt hier eine Prüfung. Also das ist nicht so, aber trotzdem.
Also man hat dann so ein bisschen manchmal auch die Kalkulation zerlegt.
Ja, natürlich, man findet, ja, das ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Gebilde und nicht alles stimmt immer gleich oder ist gleich nachvollziehbar und dann muss man eben auch Fragen stellen und manchmal auch hinterherhaken. Natürlich ist man dann nicht unbedingt der gern gesehenste Gast, weil man ja nicht mit Geld in der Tasche kommt, sondern erstmal guckt und sagt, wir gucken, ob ihr es richtig gemacht habt. Ne? So ein bisschen wie in der Schule. Aber für mich war das eigentlich ein super Einstieg, weil man lernt erstmal einen großen Teil der Produzentenszene kennen und ich war eben damals in München. München hat ja auch große Produktionsszene und das war so für den Einstieg eigentlich gar nicht schlecht und ja, ich sag jetzt mal so, damals war es auch noch okay, dass man zu Premieren eingeladen wurde. Ich glaube, heute darf man das nicht mehr wegen Compliance-Regeln, aber damals war es alles noch so ein bisschen, dass man auch in diesem ganzen Filmumfeld dann dabei war. Und ich habe wirklich viel gelernt darüber und das war, weil ich hatte ja, ich habe vorher mit Filmproduktion im Schreiben des Stream gar nichts zu tun gehabt. Ne? Und das liegt ja auch an einem selber, ob man das Drehbuch liest, ob man sich da mit beschäftigen möchte. Und das hat einfach alles dann ganz gut gepasst und das habe ich erst in München gemacht und dann bin ich tatsächlich zurück nach Leipzig und habe das dann für die Mitteldeutsche Medienförderung.
Für die MDM.
Mit der MDM,
das
genau.
War dann ja naheliegend. Also im Grunde ja eigentlich idealer Lebenslauf so im Nachhinein. Einmal Glück gehabt so, dass da gerade gesucht wurde, ja. So ein bisschen wie Sie es beschrieben haben. Dann hatte man ja dann doch die Erfahrung darüber bekommen und auch die Kontakte und dann Mitteldeutsche Medienförderung, da war man dann sozusagen schon eine Instanz weiter und konnte dann wirklich den Daumen nach oben machen, grünes Licht für diese Produktion.
Wir haben das auch nicht immer so gesehen. Also es ist auch eine Frage, wie man seinen Job definiert, sage ich jetzt mal. Ne? Man kann sich natürlich als der harte Prüfer definieren und immer sagen, wir machen Daumen hoch, Daumen runter. Aber was man nicht vergessen darf, ist, es kann auch eine gute Beratungsleistung sein, auch für denjenigen, mit dem man das gemeinsam macht. Denn also man kann das auch als Dienstleistung betrachten. Denn es ist ja so, die Produzenten bezahlen ja auch für diese Prüfung. Und das eine ist das Prüfen, aber das andere ist auch zu sagen, guck doch, mach mal hier, das scheint uns nicht plausibel. Das ist manchmal gar nicht in dem Prozess auch eine Möglichkeit, diesen Job einfach anders aufzufassen. Und so habe ich das eigentlich auch immer gesehen. Also nicht nur als reiner, ich bin da der harte Prüfer und ich mache Daumen hoch, Daumen runter, sondern man spricht auch mal miteinander und sagt, guck mal, da und da, das könnte möglicherweise kollidieren. Und und so muss man sagen, mir war auch klar, ich mache diesen Job jetzt nicht für den Rest meines Lebens, aber ich habe das als einen guten Einstieg gesehen, um mich einfach da weiterzuentwickeln und weiterzubilden auch.
Sie strahlen es auch aus, also dass man da sich jetzt, wenn man jetzt auf Sie getroffen wäre, da nicht eine klassische Angestellte hatte. Ich muss mal ein bisschen lachen, dieses Fördersystem ist ja was sehr Deutsches auch. Ja, also ich sag mal so, also vielleicht kann man in Europa uns umschauen, ja, aber bei den Amerikanern, sage ich mal, wenn ein Zahnarzt von einem Filmprojekt überzeugt ist, dann nimmt er auch mal 2 Millionen in die Hand und sagt, hier, der erste Kronenfilm ist so finanziert worden, unter anderem Blood Simple. Während in Deutschland sozusagen das alles so über Anstalten, die heißen ja auch Anstalten.
Ja, es gibt, es gibt die Filmförderungsanstalt, das stimmt. Aber es gibt dann, die anderen sind ja regionale Filmförderer, ist auch nochmal ein bisschen ein anderes System, weil es auch unterschiedlich finanziert ist, das stimmt. Und wir haben natürlich ein sehr komplexes Gebilde, wenn wir über Filmförderung in Deutschland sprechen.
Also es gibt sich ein Pro und Contra, ich weiß auch gar nicht, das System,
das ist nur. Und, darf ich Sie unterbrechen, es stimmt auch nicht, es gibt auch in den USA sehr viele steuerbasierte Förder, also es sind die sogenannte Tax Incentives zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, wie bürokratisch das ist, aber es ist nicht immer nur der Zahnarzt, der sein Geld investiert. Es gibt auch dort staatliche Gelder und staatliche Unterstützung. Das vergisst man immer leicht.
Ja, also man muss vielleicht auch unseren Hörern und Hörerinnen das mal so ein bisschen erklären, deswegen ist es interessant, mit Ihnen jetzt zu sprechen, weil man sich ja manchmal fragt, sind ja viele internationale Produktionen inzwischen auch unterwegs, warum so ein Film wie Ein russischer Sommer, nehme ich jetzt mal, die letzten Lebensjahre von Tolstoi waren das, warum dann der Leipziger so viel Leipzig da drin erkennt. Einmal natürlich aus historischen Gründen, weil man eben so diese Altstadtsubstanz hat und das sich wunderbar eignet. Und einmal eben aus Gründen natürlich der Förderung der MDM, weil natürlich, wenn man schon das fördert, dann muss natürlich auch da ein bisschen gedreht werden und man muss dann eben gucken, ob man passende Drehorte findet. Mhm. In dem Fall war es ja eine Win-Win-Situation. Aber das muss man manchmal den Leuten auch erklären, wie das läuft.
Ja, es gibt zum Beispiel eine amerikanische Serie, die heißt The Ozarks. Das ist ein Seengebiet, das wurde aber nie da gedreht, sondern ganz woanders, weil da es eben ein steuerliches Erleichterungssystem gab und gesagt, wenn ihr hier dreht, kriegt ihr so und so viel Prozent eurer Ausgaben wieder zurück. Also das gibt es überall auf der Welt und das gibt es eben auch in Deutschland. Ne? Es geht, wenn man hier eben mit einer regionalen Förderung arbeitet, dann ist ganz klar, dass dann das Geld, was man bekommt, auch mindestens das, was man bekommt, wenn nicht mehr, nochmal in der Region auch ausgibt, um eben die regionale Filmindustrie zu unterstützen.
Genau, letztlich ist es Jobförderung so ein bisschen. Ne? Also man sagt, ihr kriegt das Geld, aber ihr müsst dann wenigstens auch hier in der Region drehen und kurzzeitige Arbeitsplätze schaffen damit.
Es ist eine Jobförderung, aber es ist eben auch eine Kulturförderung in meinen Augen. Das darf man immer nicht vergessen.
Wie geht ihr weiter in Ihrem Lebenslauf? Sie kommen ja dann auch wieder zur Kultur zurück, aber erstmal geht es zur Anstalt. zur Filmförderanstalt des Bundes.
Filmförderungsanstalt.
Pardon, da hätte ich jetzt schon verloren im Vorstellungsgespräch. Filmförderungsanstalt des Bundes. Und ich habe gelesen, Sie waren Referentin des Vorstandes, hieß das so, ja. Und da sind Sie wahrscheinlich auch durch die MDM dann hingekommen. Man kannte sich und.
Ich habe mich da ganz normal beworben erstmal. Und zwar nicht als Referentin des Vorstandes, sondern als, damals war das noch, was weiß ich, ich glaube, es war sogar Sachbearbeiterin der Produktionsförderung. Also ich glaube so, also auch sehr, ein sehr, wie soll man sagen, der Titel klingt jetzt auch erstmal nicht so, was man jetzt sagt, das ist so ein kreativer Job oder sowas. Ne? Also ich hatte aber damals, ich wollte gerne nach Berlin, auch aus persönlichen Gründen. Und dann habe ich die Ausschreibung gesehen. Ich habe mich da ganz normal beworben. Also natürlich mit meinem Lebenslauf. Ne? Und für mich war aber auch wichtig, ich wechsle jetzt die Seiten. Ich gehe jetzt sozusagen von der Prüferseite auf die Förderseite und gucke mir das mal an, wie das von der Seite eigentlich abläuft. Denn ich kannte ja diesen Prozess, der bei der Förderung dann passiert, auch noch nicht so richtig. Also, da ist es ja so, dann kommen kommen dann die Anträge hin, dann gibt es ein Gremium, wie ist der Auswahlprozess, was passiert danach und so habe ich gedacht, da war ich aber auf jeden Fall, würde ich sagen, durch meinen vorherigen Job schon wesentlich weiter und konnte natürlich mir viel mehr darunter vorstellen, wie das möglicherweise da aussieht. Und habe mich dann da beworben, ganz normal, und habe das auch ganz normale Vorstellungsrunde durchlaufen und habe dann letztendlich da angefangen, in der Produktionsförderung zu arbeiten. Und habe erstmal auch die ganze Gremienarbeit kennengelernt, wie das funktioniert und so Prozesse, Antragstellung und so weiter. Und habe aber im Wesentlichen dann auch mehr beraten mit den Produzenten Kontakt gehabt. Und natürlich ist man, wenn man auf der geldgebenden Seite sitzt, ist das immer noch mal was anderes, als wenn man auf der prüfenden Seite sitzt. Ne? Aber da konnte man natürlich, da hat sich vieles wieder ineinander gefunden und auch das, was man vorher schon an Berufserfahrung hatte, konnte ich damit einbringen. Und und dann habe ich da angefangen und die Filmförderungsanstalt ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, das stimmt schon, aber auch da ist es ja wieder, man hat ja mit einem unheimlich kreativen Produkt zu tun, nämlich mit dem Film und da gibt es ja, ne, und das war von Kurzfilm über Langfilm Instagram, alles Mögliche. Und dann lernt man auch, wenn man sagen, also dann kommt dazu noch filmpolitische Dinge. Denn das, was bei Förderung passiert, ist ja das eine, aber das andere sind ja auch, dazu gehört ja, gehören ja politische Entscheidungen, politische Entscheidungsprozesse, die sagen, ne, wie soll ein Filmförderungsgesetz zum Beispiel aussehen? Wusste ich vorher auch nicht. Das habe ich dann zum Beispiel bei der FFA gelernt, wie auch nur so ein Gesetz gemacht wird zum Beispiel. Und das kriegt man da ganz gut. Das habe ich mir dort dann einfach alles nach und nach aneignen können. Und dann erst bin ich dann Referentin des Vorstandes geworden.
Innerhalb der FFA.
Und dann, wenn ich das war, natürlich musste ich dann so ein bisschen weg aus der Produzenten, aus der Betreuung, sag ich jetzt mal, und mehr sozusagen in den Bereich, was der Vorstand macht und diese Gremienarbeit mit zu betreuen und filmpolitische Entscheidungsprozesse zu erleben, was alles vorzubereiten, was eben ein Vorstand den ganzen Tag so macht. Wir haben immer scherzhaft gesagt, ein bisschen wie Kinder, ein gut bezahltes Kindermädchen oder ein gehöriges, aber ich habe da meinen Job eigentlich auch nie so gesehen. Ich habe das immer mit Leidenschaft gemacht, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, wenn man jetzt was tut, wo man komplett unglücklich ist, dann sollte man natürlich damit aufhören. Aber für mich war immer so, wenn das für mich neu war und wenn ich dachte, da kann ich jetzt für mich nochmal was rausholen an Wissen, an Weiterbildung, an interessanten Geschichten, dann gehe ich auch da rein und mache das. Und so habe ich eigentlich immer jede meiner Stufen im Beruf habe ich eigentlich so angefangen, immer gesagt, mir nicht alles gefällt, ich nehme alles das mit, was gut ist für mich und gebe auch alles von mir da rein, um das irgendwie dass es dann gut wird, das Ergebnis auch gut wird.
Und ich würde sagen, als Sie in den Nullerjahren Ihr Studium abgeschlossen haben, hätten Sie nicht vorstellen können, jetzt bin ich schon bereit für, also 15 Jahre später dann den goldenen Spatzen zu übernehmen. Also es macht ja auch was mit einem. In dem Wissen, man lernt selbstbewusster aufzutreten, man lernt überhaupt irgendwie mit Öffentlichkeit wahrscheinlich manchmal umzugehen oder wenn man irgendwie so Meetings hat oder so. Das kriegt man im Studium nicht beigebracht.
Nee, das kriegen die nicht beigebracht. Und das ist auch immer noch ein Prozess, würde ich sagen. Dass wenn man als Referentin arbeitet, ist man ja quasi hinter dem, der vorne das Gesicht ist und dann bereitet man diese Dinge vor, aber man ist halt nicht derjenige, der es nach außen trägt. Ne? Also das Vorbereiten ist das habe ich vorher gemacht und dachte immer, ja, der nächste Schritt wäre es dann vielleicht auch mal selber zu machen. Und das kam dann eben mit der Leitung des Goldenen Spatzes im Prinzip diese Möglichkeit. Und die habe ich dann auch gesehen. Das war auch ein Grund zu sagen, ich glaube, ich kann noch einen Schritt weiter gehen, auch in der persönlichen Entwicklung.
Das ist ja interessant, ne? Dass man das dann irgendwann so gestalten kann. Bei mir gibt es sozusagen einen Grund, warum ich nicht Goldenen Spatz leiten könnte. Das war bei mir irgendwie immer beruflich bedingt zufällig so. Ich spreche zu schlecht Englisch. Das haben Sie dann irgendwann wahrscheinlich auch nebenbei einfach dann sich drauf geschaufelt. Ich meine, wir hatten ja alle Schulenglisch, aber das kommt dann irgendwann.
Mhm. Also ich habe ein Austauschjahr gemacht in den USA in der 11. Klasse. Genau. Und hatte natürlich vorher mein Schulenglisch, warte dann das Austauschjahr und habe ja neben Kommunikations- und Medienwissenschaft noch Amerikanistik studiert im Studium. Und das habe ich natürlich weiterverfolgt und habe immer gesagt, das ist auch was, was mich interessiert. Lese auch viel auf Englisch und versuche auch, wenn eben die Filme in Englisch gedreht sind, auf Englisch zu gucken. Und das nimmt man so weiter mit. Also ich würde jetzt sagen, gut, aber Englisch ist jetzt derzeit so eine, unsere Kinder wachsen ja schon ganz anders auf, die lernen das Englisch.
Also ich würde es mir auch schnell draufschaufeln können.
Ich glaube, sie würden das schnell lernen.
Also auch, wie Sie es gerade beschreiben, ich lese auch viele englische Texte und schaue auch, also das Passive ist nicht das Problem, aber der aktive Wortschatz ist mitunter das Problem.
Aber den brauche ich ja in meinem täglichen Umgang hier eigentlich gar nicht so sehr. Also, denn ich habe ja hier eher mit den deutschsprachigen Produktionen und Produzenten zu tun. Wir haben natürlich im Rahmen von anderen Initiativen der Stiftung auch europäische Projekte. Da spielt es natürlich durchaus eine Rolle. Aber das ist was mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und das mache ich auch gerne. Und da bin ich immer froh, wenn ich die Gelegenheit mal habe, auch Englisch zu sprechen. In meinem vorigen Job habe ich dann viel auch für internationale Geschichten, ne, Vernetzungsveranstaltungen gemacht. Da war Englisch schon mehr auch mein tägliches Brot, auch was das Schreiben von E-Mails und Texten betrifft. Aber hier jetzt, bei meinem Spatz ist es eigentlich nicht, gehört nicht zu meinen täglichen Aufgaben, sage ich jetzt mal.
Ich spreche mit Nicola Jones hier im Montagsgespräch, der Leiterin des Goldenen Spatzen, der natürlich auch dieses Jahr wieder losflattert. Und jetzt im zweiten Teil des Gesprächs, wir kommen dann auch langsam zum Ende, wir schauen immer schon so ein bisschen auf die Uhr, wollen wir natürlich über den Goldenen Spatz selber reden und natürlich, wir hatten ja Ihren Lebenslauf so ein bisschen besprochen, trotzdem nochmal ganz kurz, Sie haben gehört, da gibt es also eine vakante Stelle, Frau Albers hört auf, da werfe ich mal meinen Ring in den Hut.
Mein Hut in den Ring? Ich glaube, beides geht. Es ist beides ist möglich, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wir wissen auch nicht, wo das kommt, ne?
Das ist eine gute Frage, aber den Hut in den Ring. Das muss ja dann, genau, der Ring wäre dann die kleine Variante, was ich jetzt gesagt habe, was aber falsch war, das stimmt. Der Ring, das ist eine gute Frage, wo es herkommt.
Ich glaube, hat man nicht früher, wenn man irgendwie, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, dass man seinen Hut da irgendwie in die Mitte werfen musste oder sowas.
Genau, in so einen großen Kreis quasi rein. Genau.
Hoffentlich, ich hoffe, wir reden jetzt hier keinen Quatsch.
Aber es ist interessant, ne? Man weiß das manchmal nicht, aber auf jeden Fall haben Sie gesagt, ich bin bereit, ich bin interessiert und ja, da muss man sich ja auch ganz normal bewerben. Da gab es wahrscheinlich auch ein normales Vorstellungsgespräch.
Ja, genau. Ja, so war das. Also ich habe die Ausschreibung gesehen und ich war ja lange Jahre bei der FFA und habe natürlich da unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Aufgaben gehabt. Aber es war dann auch so ein Moment zu sagen, vielleicht ist Veränderung im Laufe seines Lebens ist auch immer mal gut, nochmal was Neues zu wagen. Und ich hatte ja auch bei der FFA zum Beispiel mit Kinderfilmen durchaus ja schon zu tun, auch mit der Initiative Der besondere Kinderfilm. Und das war mir nicht fremd und ich kannte das Festival auch vom Besuch und habe gedacht, ja jetzt, dann, das kann was sein, wo ich einen nächsten Schritt machen kann. Und wo ich auch denke, das liegt mir, da habe ich auch Spaß dran. Und da kann ich Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, mit einbringen. Also es ist sozusagen was man befruchtet sich gegenseitig. Der Job einen selber und man selber bringt in den Job seine Erfahrungen mit. Und dann habe ich mich beworben und habe dann ein oder zwei Auswahlgespräche gehabt. Ja, und war dann am Ende des Tages, hat es dann geklappt und dann war es natürlich auch eine Entscheidung. Und das habe ich durchaus auch mit Aufregung in der Zeit dann verfolgt, diesen Prozess.
Und gucken Sie dann, ich meine, wir haben jetzt über verschiedene Orte wie Neumünster geredet, Halle an der Saale, Leipzig, Berlin, Sie wollten mal nach Berlin, haben Sie gesagt, guckt man dann doch mal nach, Moment, Erfurt habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, ist immer eine Landeshauptstadt, aber kann ich mir überhaupt vorstellen, in Erfurt zu leben?
Ja, auch das gehört dazu, dass man sich das anschaut, aber wie gesagt, ich bin ja schon wirklich sehr viel in meinem Leben umgezogen, also es war nicht das Größte, für mich jetzt die größte Herausforderung.
Aber von Berlin in so eine Kleinstadt?
Ja, also...
Also ich mag Erfurt, ich bin gebürtiger Erfurter, muss ich mal Erfurter zu sagen, liebe Hörer.
Das müssen Sie jetzt sagen, ne? Sonst kriegen Sie Ärger.
Sonst kriege ich Ärger, genau.
Genau, also es ist ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich schon sehr viel auch umgezogen bin in meinem Leben und auch weiß, die Dinge verändern sich, war das jetzt nicht unbedingt die große Hürde für mich, sage ich jetzt mal.
Und jetzt nochmal so die Gesamtperspektive, jetzt wieder auf den Goldenen Spatzen zurückzukommen. Eigentlich ist doch so, der Laden läuft doch erstmal, kann man doch sagen. Man braucht doch, also jetzt so aus Ihrer Sicht, ich will Ihren Job nicht kleinreden, um Gottes Willen, ne? Aber man muss jetzt erstmal nicht mehr Werbung machen, wer man eigentlich ist. Also die Filme, die, oder muss man doch?
Doch, natürlich. Also ich glaube, also das darf man nicht. Man muss schon gucken, dass man da gut aufgestellt ist, dass die Kommunikationsarbeit gut läuft, dass wir rüberbringen, was wir machen, dass wir unser Programm bewerben. Natürlich ist es so, dass der Goldene Spatz jetzt hier in der Region auch sehr bekannt ist, aber wir wollen natürlich auch überregional versuchen, auch die Fachbesucher hierher zu bekommen. Das heißt, da ist auch die Herausforderung, was können wir Spannendes anbieten, um dann eben auch da ein gutes Angebot zu haben, was wir dann natürlich auch nach außen tragen und kommunikativ erzählen müssen. Also da kann man sich nicht drauf ausruhen, sondern das ist immer wieder, jedes Jahr muss man diese Maschinerie anschieben und in Gang halten und das ist auch wichtig. Ja.
Ist es wirklich so, dass man auch die ganzen 12 Monate immer mit diesem einen Festival zu tun hat oder ist es zwischendurch auch mal 3 Monate im Sommer wahrscheinlich, ne? Es ist bei Luft und im Herbst geht es dann wieder los.
Ja, also
Sichtung der ersten Filme.
Genau, also es ist natürlich, also erstmal ist es ja, ich bin ja auch die Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung. Wir haben ja auch noch andere Projekte, die laufen, also die, ne, wir machen ja noch, schon gesagt, das Projekt Kids Regio, eine europäische Initiative für den Kinderfilm in Europa. Dann gehen wir noch auf die Spatztour nach dem Festival. Das heißt, wir gehen mit den Preisträgerfilmen ja nochmal auf die Tour. Auch das muss alles organisiert werden. Und dann muss man natürlich überlegen, alles, was man möglicherweise neu anschieben will, muss natürlich dann nach dem Festival schon auf die Schiene gebracht werden, wenn die Vorlaufzeiten sind relativ lang. Also dann gibt es eine Ausschreibung für den Wettbewerb, dann gibt es eine Ausschreibung für die Kinderjury. Das heißt, das sind immer so Prozesse, die ich natürlich jetzt auch erst nach und nach gelernt habe, wie das funktioniert. Und man muss natürlich auch lernen, wie man sie am besten organisiert, dass es dann am Ende auch mit der Logistik und was mit der Zeitplanung auch gut hinkommt. Ne? Also im Prinzip fange ich nach dem Festival schon wieder an, den nächsten Plan zu machen für das nächste Festival. Wann findet was statt? Wann sind welche Deadlines zu halten? Und ja, und da ist man tatsächlich mit dem Festival doch das Jahr über beschäftigt, wobei man auch sagen kann, derzeit, wo vielleicht weniger Festivals ist, dann sind es eben die anderen Projekte, die man dann macht im Rahmen der Stiftung.
Man muss ja sagen, das Besondere für die, die jetzt sagen, oh, Goldener Spatz, ich höre irgendwie das erste Mal davon, glaube ich nicht wirklich hier bei uns, aber muss ja erklären, das Besondere ist ja sozusagen der Fokus, das ist ein Kindermedienfestival, sagt ja schon der Name, aber dass man die verschiedenen Medien ja auch bedient, ja, dass man also Kino hat, dass man Fernsehen hat und da merkt man eben den Wandel der Zeit. Wir hatten vorhin über das analoge Zeitalter mit wenig Telefon gesprochen, das Internet und das zeitversetzte Schauen spielt ja eine immer größere Rolle, ne? Das merkt man natürlich auch bei so einer Programmgestaltung und auch welche Form, also dass die Serie auch bei den Kindern jetzt inzwischen angekommen ist als populäre Form.
Also bei den Serien ist es ja so, dass man wenn man jetzt mal über die bekannten Plattformen spricht, dass das ja schon noch ein Metier ist, der sehr auf die Erwachsenen oder auch vielleicht dann die Jugendlichen schon getrimmt ist. Aber so Kinderserien im Fernsehen ist immer wie vor im Animationsbereich sehr stark vertreten. Bei den Realspielfilmserien ist es eben immer noch gar nicht so angekommen, ist so mein Eindruck. Genau, aber Sie haben schon gesagt, es ist eben auch wichtig, die anderen Medien und wir sind ein Kindermedienfestival mit reinzubringen. Deshalb gibt es auch noch den Online-Wettbewerb, den wir noch mitmachen. Und an der Stelle ist auch noch Entwicklungspotenzial in meinen Augen, wo wir nochmal gucken können. Wir haben das angefangen eben mit der Zukunftswerkstatt, wo wir einfach sagen, da können Leute kommen und sich informieren, was gibt es in dem Bereich Neues, was tut sich in den Bereich der neuen Techniken, VR, AR, was gibt es da für Kinder, gibt es da gute Angebote für Kinder, dass wir auch informieren, wie mache ich mein Smartphone safer, dass man einfach da Berührung schafft mit den neuen Medien und mit den Entwicklungen in diesem Bereich. Und das ist auch ein Bereich, den man noch ein bisschen, glaube ich, auch ausbauen kann.
Sie müssen jetzt dem alten Mann nochmal erklären, VR, AR, ich hatte letztens schon Sie gefragt, was war das nochmal?
Also VR ist Virtual Reality, das heißt, das ist da, wenn Sie Sie kriegen noch so ein Oculus auf, so eine Brille auf und können sich quasi in einem Raum virtuell bewegen, 360 Grad. Und wenn es ganz gut gemacht ist, können Sie sogar interagieren, indem Sie dann, ich habe vergessen, wie das heißt, kriegen Sie so an die Hände solche Sensoren und können dann zum Beispiel auch in dem Raum Dinge berühren und bewegen, was ganz spannend ist.
Wow. Ja. Ich habe das mal während der Berlinale mal ausprobiert. Mhm. Ja, das ist wirklich interessant. Ich frage mich immer, ob ich das, wie lange ich das durchhalten möchte. 10 Minuten würde mir immer reichen. Ob das jetzt Spielfilmlänge sein muss, sei mal dahingestellt.
Naja, jetzt derzeit ist es so, das gibt halt die Technik, die ermöglicht viele interessante neue Seherlebnisse. Es wird sehr viel im Gaming-Bereich natürlich eingesetzt. Wir reden natürlich dann im Rahmen des Festivals darüber, gibt es auch gute, qualitativ gute Angebote für Kinder im VR? Braucht man das für Kinder? Und das sind natürlich auch mal Diskussionspunkte, die wir im Festival dann aufgreifen und miteinander besprechen wollen. Sicherlich ist das für Kinder spannend und interessant. Sie haben gerade die Frage gestellt, wie lange hält man das aus? Kinder manchmal sogar besser als Erwachsene, aber es ist natürlich ein ganz ungewohntes neues Seherfahrung natürlich, ja.
Sind wirklich auf dem Weg zur Arbeit, deswegen jetzt ein paar letzte Fragen. Mich würde interessieren, also Kinder, Sie haben ja gerade gesagt, haben einen anderen Blick, halten Dinge länger aus. Mir geht es so, ich kann es ja sagen, als neutraler Zuschauer, dass ich manchmal ein bisschen enttäuscht bin von der Kinderjury. Aber das muss man akzeptieren bei der Preisvergabe. Aber da kann man jetzt nichts. Amelie Rent war letztes Jahr so großer Gewinner und ich fand es immer schade, aber das musste ich auch selber für mich lernen, ehrlich gesagt, dass so eine Produktion wie Kinder des Lichts war letztes Jahr ein Beitrag, der mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Und dann fand ich es aber interessant, mal die Jury Kinder zu sprechen. Mhm. Die fanden den zu hart und das habe ich dann auch wieder verstanden. Also es ging um den Syrien-Konflikt, um Kinder, die da fliehen müssen. Also wirklich harter Stoff und wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen zu arrogant als Erwachsener sagt, das ist doch wichtig, aber Kinder sehen sie eben anders. Ne? Das muss man eben akzeptieren.
Also bei Kinder des Lichts war es so, dass das hat die sehr stark beeindruckt. Und da haben wir natürlich auch bei der Vorauswahl lange gesprochen. Denn da ist es natürlich eine feine Linie zwischen dem, was man Kindern zutrauen darf und kann und was man ihnen zumutet. Ne? Und die Kinder der Kinderjury sind ja auch Filmfans. Die sind ja in der Regel schon wirklich Kinder, die sich mit dem Medium auseinandersetzen, die da eine Leidenschaft für haben. Und wenn die im Nachhinein sagen, das ist eigentlich nicht für Kinder, und das ist ja schon interessant, weil die nehmen sich ja selber so raus, sie sind ja die Jury und beurteilen dann, ja, das ist ein Film, aber der ist eigentlich nicht für Kinder, ist so hart. Und das haben sie, glaube ich, so gesehen und auch artikuliert, obwohl sie sich, glaube ich, dem Film, ja, sie haben sich dem genährt und sie haben das, haben da, glaube ich, auch viel verstanden. Aber ich finde, man muss natürlich, dafür hat man eine Jury. Ne? Jede Juryentscheidung ist eine Juryentscheidung.
Definitiv, man kann bei der Berlinale genauso drüber diskutieren.
Richtig,
das genau. Ehrlich gesagt macht das sogar einen Teil des Reizes aus, natürlich, ne? Über Juryentscheidungen
zu tun. Und sich darüber hinterher zu sagen, das war aber alles völlig falsch und das sehe ich alles ganz anders. Und genau, und unsere Kinderjury ist da eben frei. Also die entscheiden das selbst, welchen Film sie eben auswählen, welchen Film sie prämieren möchten, welchen Beitrag sie prämieren möchten. Und es ist natürlich, wie gesagt, das ist manchmal auch für die Auswahlkommission im Vorfeld, die ja aus Erwachsenen besteht, immer eine Diskussion, kann man, ist das schon was für Kinder, kann man sagen, das gucken die sich an und gehen dann nicht raus und sind hinterher vielleicht in irgendeiner Form sehr traurig davon, so betroffen, dass es dann nicht mehr gut ist für sie. Ne? Also, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich im Rahmen des Festivals, das macht ja auch das Festival aus, wir können das ja einbetten. Wir können das eingebetten in die Filmgespräche. Wir können das einbetten im Rahmen der Filmpatenschaften, wenn wir die Schulklassen haben, die das im Vorfeld schon bearbeiten und dann eben teilweise haben, weil gerade bei Kinder des Lichts hatten wir auch zwei Klassen, die im Vorfeld schon mit den Filmemachern sich darüber unterhalten haben über Kinder des Lichts. Also wir sind da schon sehr, wir passen da auf, dass es eine Einbettung findet, weil das auch wichtig ist. Denn so ganz ohne Kontext ist das, glaube ich, ja, ist nicht so, das ist, muss man schauen, dass man das mit den Kindern irgendwie auch verarbeitet dann und sie nicht damit alleine lässt.
Aber wie Sie ja gesagt haben, deswegen gibt es ja Medien- und pädagogisches Begleitprogramm, mhm, und das ist das Schöne am Goldenen Spatzen. Jetzt wirklich zum Schluss, ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, ein guter Kinderfilm zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn auch als Erwachsener mitguckt und sagt, der ist wirklich toll oder genauso mitfiebert. Gibt es bei Ihnen so einen Film aus Ihrer Kindheit vielleicht sogar, das kann aber auch später sein, wo Sie sagen, es kann auch ein Jugendfilm sein, der ist einfach geblieben.
Ja, also geblieben für mich ist der Film Stand By Me. Das war mein erster Film, den ich, glaube ich, so dann, ja, als Jugendliche, glaube ich, 13 oder so gesehen habe im Kino alleine, ohne Eltern, wenn man sich wirklich sozusagen alleine entscheidet, ich gehe jetzt ins Kino und ich kaufe mir mein eigenes Eis und genau, und ich weiß nicht mehr, ob ich ihn alleine oder in der Clique gesehen habe, wahrscheinlich mit Freunden, und den habe ich gesehen und ich war wirklich hin und weg von diesem Film. Das hat mich so beeindruckt, das ist auch heute noch ein Film, den ich gerne gucke. Ich weiß, ich habe mir dann gleich die Single gekauft von Stand By Me, das war alles, das ganze Package. Das ist so ein Kinoerlebnis, was ich bis heute noch, das trägt man in sich. Und ich glaube, ein guter Film ist ein Film, der bleibt. Und das kann auch, also wenn wir jetzt vielleicht nicht über einen Jugendfilm sprechen, Kinderfilm für mich ist zum Beispiel immer noch Das Dschungelbuch, ist ein Disney-Klassiker, der einfach auch bei einem bleibt. Ne? Also dann, wo sie einfach wissen, da kommt jetzt die nächste Szene und sie sind immer noch voll drin und das haben sie als Kind gesehen und auch als Erwachsener ist das so, wenn sie mit ihren eigenen Kindern sind, da gucken, sind sie auch noch voll dabei. Aber was gibt's noch? Also drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist zum Beispiel auch, das ist halt
jedes
auch,
Jahr zu Weihnachten
ist wie das Jahr, ja, und alle rollen schon mit den Augen und sagen, ach nicht, aber für mich ist das immer noch zauberhaft, diese Prinzessin, die irgendwie nicht nur eine Prinzessin ist, sondern auch frech ist und dann auch mal was ganz Modernes eigentlich zeigt. Damals, als ich das geguckt habe, habe ich das unter diesem Aspekt natürlich nicht so betrachtet, sondern es war einfach für mich ein Film, der einen verzaubert mitnimmt und für, weiß ich nicht, 90 Minuten einfach mal in eine ganz andere Welt entführt.
Ich habe die kürzlich das erste Mal gesehen, mir hat er auch ganz gut gefallen, aber ich habe den Nachteil, ich bin nicht so reingewachsen und ich habe gedacht, der ist trotzdem aus heutiger Sicht sehr langsam erzählt. Also allein der Vorspann, das dauert, glaube ich, 10 Minuten, ehe dann die Credits vorbei sind. Ich glaube, wenn Kinder den heute sehen würden, würden denken, wann geht jetzt die Geschichte los? Also fand ich nur ganz interessant, weil ich glaube, dass immer ein Unterschied ist, ob man den damals gesehen hat oder ob man ihn heute sieht.
Das kann gut sein. Also frage ich mich jetzt gerade mehr, ob ich den jetzt nur mag, weil ich ihn schon früher kenne oder, aber nee, das würde ich nicht so sehen. Nein, also ich gehe da immer noch voll rein, aber das ist ja auch eine tolle Musik und so eine Szene und die, ne, also ja, also natürlich, aber natürlich ist es so, die Filme verändern sich, wie, ne, die Geschwindigkeit, wie Geschichten erzählt werden, das ist was anderes und ist auch was anderes, ob sie einen französischen Film sehen oder einen deutschen Film oder einen amerikanischen Film. Aber das ist ja auch das Tolle und das Faszinierende daran. Ne? Wir hatten ja am Sonntag war ja hier der Young Audience Film Day in Leipzig und da haben ja mit knapp 80 Kindern 3 europäische Filme geguckt zusammen und die waren auch alle sehr unterschiedlich. Einen italienischen Film, einen finnischen Film und einen französischen Film. Und sicherlich gehen die Kinder damit anders um. Nicht alles gefällt ihnen gleich auf Anhieb, aber wenn man hinterher in den Diskussionen dann mit denen darüber spricht, dann erzählen sie auch, was das für ihn auslöst. Am Anfang haben sie zum Beispiel Schwierigkeiten, Zugang zu finden, und am Ende haben sie gesagt, oh, jetzt habe ich aber an der Geschichte was verstanden. Und jetzt verstehe ich auch, auch wenn sich am Anfang waren, die Unruhigen haben gekichert, aber am Ende haben sie irgendwas mitgenommen. Und wenn sie von 80 Kindern 10 für was begeistert haben, dann haben sie auch schon was gewonnen.
Definitiv. Ich wünschte mir übrigens, dass die Festivalsituation die normale Situation wäre im Kino. Dass man quasi, im Grunde hat man es ja manchmal, wenn man mit Freunden reingeht, diskutiert man ja auch danach, aber genau, dass man immer so eine Begleitung hat. Also wenn man allein im Kino ist, ist das wirklich der Nachteil, dass man herausgeht und dann mit dem Film alleingelassen wird. Deswegen ist, können wir nochmal sagen, sowas wie Goldener Spatz was Besonderes. Und jetzt nochmal ganz am Ende die harten Fakten. Also mal sehen, also Sie kennen es wahrscheinlich alles in- und auswendig. Also Goldener Spatz geht los am Sonntag, den 10. Juni in Gera. In Anwesenheit des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.
Genau, der wird, das ist ja auch Schirmherr unseres Festivals und wird auch mit eröffnen. Da freuen wir uns sehr. Dann haben wir den Eröffnungsfilm Matti und Sami. Dann haben wir an dem Sonntag aber auch schon, der Sonntag geht ja schon morgens los, die Zukunftswerkstatt im Kino und auch schon die ersten Programme aus dem Wettbewerb werden da gezeigt. Und dann haben wir am Montag in Gera auch wieder das Wettbewerbsprogramm und das Kinderfilmprogramm, Jugendfilmprogramm plus das Live-Event im Kino mit der Show Wissen macht A. Also mit Ralf Kaspers und Clary kann man, wie heißt die Show? Klugscheißen mit Clary und Ralf. Also herzlich willkommen in Gera zum Event. Und dann am Mittwoch geht es hier in Erfurt los, ab dem 13. Juni auch wieder mit Filmgesprächen und Programmen.
Da sind wir auch da mit dabei, von 15 bis 18 Uhr werden wir live übertragen aus dem Sinistar, also radiofrei. Genau, da geht es, das ist der Übergangstag quasi.
Am Mittwoch oder Donnerstag?
Mittwoch übertragen, genau, 13. Genau. Juni.
Wir machen auch das erste Mal in diesem Jahr an dem Donnerstag eine inklusive Vorstellung mit Kindern, die seh- und hörgeschädigt sind, und werden dann einen Film, nämlich Die kleine Hexe, zeigen in der barrierefreien Fassung, auch mit Gebärdendolmetscher, und freuen uns sehr, dass wir das mal in einem inklusiven Umfeld machen können und auch anbieten können, und kriegen dafür Unterstützung von der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
Auch das wäre schön, wenn es immer mehr Standard werden würde,
das,
übrigens, aber schon mal,
genau,
ein Anfang auf jeden
das
Fall.
Das ist ein Anfang, genau, und wir wollen uns dem jetzt wirklich mehr und mehr auch annähern, dass wir das auch in Zukunft dann mit anbieten können. Und dann haben wir natürlich ein umfangreiches Fachbesucherprogramm, dann kommen auch dann internationale Gäste zu uns nach Erfurt am Mittwoch. Und am Freitag Nachmittag, 15 Uhr am Theater Erfurt, ist dann die Preisverleihung. Also in der Zeit passiert natürlich ganz, ganz viel. Die Kinderjury muss sich dann beraten, die muss entscheiden. Und am Freitag erwarten wir dann Nina Eichinger zur Moderation der Preisverleihung im Theater Erfurt.
Und am Samstag kann man sich nochmal die Preisträgerfilme anschauen.
Genau, kann man sich nochmal die Preisträgerfilme anschauen. Für alle, die es verpasst haben oder die in der Woche keine Zeit hatten, die können dann die Preisträgerfilme am Samstagvormittag im Kino sehen.
Alle Informationen gibt es natürlich im Internet auch nochmal unter www.goldenerspatz.de. Tickets kann man sowieso schon ab sofort kaufen, also schon jetzt im Sinistar unter anderem. Ich sage nur, allein das Dauerticket, also wo man in alle Filme reinkommt, überall, kostet 7 Euro. Das ist wirklich ein toller Preis. Also das klingt jetzt hier wie der werbliche Teil, aber das muss mal gesagt werden. In Zeiten, wo man für einen Film 15 Euro bezahlt, ist das wirklich sehr, sehr anständig.
Das finden wir auch. Kommen Sie ins Kino.
Nicola Jones, ich bedanke mich für das Gespräch. Sie ist wirklich auf dem Sprung zur Arbeit, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, die Leiterin vom Goldenen Spatz. Dankeschön.
Danke Ihnen, war schön.